wenn wir unsere Römerbriefgliederungen zur Hand nehmen. Zum Briefeingang schon hatte Paulus ein Wort der Schrift zitiert, Habakuk 2,4, der aus Glauben Gerechte wird leben. Paulus versteht die Aussage so, wie ich es jetzt gerade übersetze, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und dieses Habakuk-Zitat im Briefthema ist zugleich die Grundlage für den Aufbau des Römerbriefs. Chaosmächte müssen noch gebannt werden, aber ich glaube, die meisten Griffel sind gespitzt, Täfelchen geputzt. Dann können wir ja neu schreiben. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Das Thema der aus Glauben Gerechte wird nämlich in dem ersten positiven Hauptteil 3,21 bis 4,25 behandelt. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Und dies kann man mit der Konkordanz sehr schön sich bestätigen. Ich habe es euch schon in Klammern gesetzt, wenn ihr nämlich beim zweiten Hauptteil 3,21 bis 4,25 schaut. Das Thema ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes in Christus, die Rechtfertigung des Gottlosen allein durch den Glauben. Und in diesem Abschnitt kommt der Glaube und das Glauben 25 Mal vor. Das heißt, in diesem Abschnitt geht es zentral um die Bedeutung des Glaubens und die Rechtfertigung aus Glauben. Der Lebensbegriff, der aus Glauben gerecht wird, Leben, wird hier noch nicht verwendet. Nicht? Insofern also, der erste Hauptteil 3,21 bis 4,25 beschäftigt sich ganz mit der Frage der Rechtfertigung aus Glauben, wie wir es im Briefthema und gestern Abend schon behandelt haben. Wenn ihr schon etwas vorwitzig nach dem dritten Hauptteil guckt, 5,1 bis 8,39, da wird es dann um die Entfaltung der Glaubensgerechtigkeit gehen, nämlich als Leben durch Christus, als Sein im Geist, in Hoffnung und in Freiheit für Gott. Und hier kommt der Lebensbegriff als Substantiv und Verb 24 Mal vor und der Glaubensbegriff nur noch 3 Mal. Sodass ihr also meine These nachvollziehen könnt, dass Paulus also das Habakuk-Zitat, Habakuk 2,4, der aus Glauben Gerechte wird leben, als Rückgrat für seinen Römerbrief genommen hat. Zunächst also geht es um die Frage, wie werden wir gerecht und was bedeutet es, aus Glauben gerecht zu sein? Wir hatten gestern ganz umfänglich nicht nur wie am ersten Abend schon am Montagabend die Gerechtigkeit betrachtet, sondern gestern auch Versöhnung und Sühne. Und wir haben verstanden, dass die ungeheuerliche Botschaft des Evangeliums ist, dass Gott, der eigentlich Grund hätte, unversöhnlich zu sein, dass Gott, der eigentlich Grund hätte, Feind zu sein aufgrund unserer Feindschaft, nicht nur nicht Feind ist, sondern sogar bereit ist, selbst die Versöhnung durchzuführen, die doch eigentlich wir anstreben müssten, aber wir tun es nicht. Ich hatte das Beispiel genannt, dass ich dem Charlie Unrecht tue, dann wäre es an mir als dem, der gekränkt hat, der Unrecht getan hat, ihn mit mir wieder zu versöhnen. Aber Adam, Eva und alle ihre Kinder dachten gar nicht dran, sich bei Gott zu entschuldigen, sondern sie waren umso trotziger und haben ihn, wie Paulus in Römer 1, 19 Folgen gesagt, die Ehre verweigert. Sie haben ihm nicht gedankt, sie haben ihn nicht als Gott Gott sein lassen in ihrem Leben, sondern sie wollten selber sein wie Gott. Das Ungeheuerliche ist nun, dass Gott, der Vater, selbst uns versöhnt. Und das ist eine Umkehr der Konvention, nicht? Weil er ja gar nicht Grund hat, sich zu entschuldigen oder Versöhnung anzustreben. Er hätte ja geduldig warten können, aber dann hätte er in Ewigkeit warten können, bis die Menschen von sich aus umkehren und um Entschuldigung bitten. Also die ungeheuerliche Aussage ist, Gott selbst hat die Versöhnung der Feinde bewirkt in seinem Sohn. Und gestern Abend war uns ganz wichtig, dazu zu lernen oder uns neu zu erinnern, dass es nicht etwa eine Spaltung in Gott gibt, dass Gott der Vater nicht zwei Wesen hat wie der römische Gott Janus. Je nachdem, wenn man von der einen Seite ins Tor reinkommt, dann lacht er, auf der anderen ist er zornig, sondern dass Gott nur Liebe ist. Und dass das Problem, das der Kreuzestod Jesu löst, nicht Gottes Problem ist, sondern unser Problem. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nicht für die Unausgeglichenheit des himmlischen Vaters. Und Christus musste nicht sterben, damit Gott uns liebt, sondern Christus ist gestorben, weil Gott uns liebt. Das hat er schon vorher getan. Und so kommen wir nun zu dem Resümee und wollen auch Gerechtigkeit, Gericht noch einmal vertiefen in 3,27. Im ersten Hauptteil 1,18 bis 3,20 warf Paulus ja seinen jüdischen Genossen vor, dass sie sich rühmen, das Gesetz zu besitzen, dass sie sich rühmen, das Gesetz zu tun und dass ein Selbstruhm ist. Später wird er sagen, eine eigene Gerechtigkeit, die das Ich vor Gott, dem Du, haben will. Und er beschuldigt sie, dass sie sich rühmen und aber Gottes Willen nicht tun. Deshalb kommt jetzt die Frage in 3,27, wo bleibt nun das Rühmen? Kann sich der Mensch, wenn er aus Gnade, wenn er geschenkweise, wenn er alleine im Glauben, in sich fallen lassen, gerechtfertigt wird, kann er sich dann noch rühmen? Kann er angeben? Kann er sein Ich stark machen und vor sich hertragen? Nein, es ist ausgeschlossen. Der alte Adam sieht, wenn wir neu geboren werden und neu geschaffen werden, alt aus. Und wenn wir das kapieren, dass unsere neue Schöpfung darin besteht, dass wir in Christus neu sind, dann in der Tat sieht unser alter Adam alt aus. Das alte Ego, das alte Ich wird nämlich entlarvt. Es war nicht nur die ganze Zeit erfolglos, sondern es sieht jetzt keine Möglichkeit mehr. Im Glauben kann man nicht angeben. Im Glauben gibt es keinen Selbstruhm, denn es gibt nichts, wofür wir uns rühmen könnten. Denn erstens sind wir durch Erwählung überhaupt erst ins Rennen gekommen, dann hat uns Gott berufen, dann hat er uns durch den Heiligen Geist auch noch überhaupt das Verständnis erst geben müssen und dann ist Christus auch den 100. oder 1000. Schritt zu uns gekommen, um uns bei der Hand zu nehmen und jetzt jeden Schritt mit ihm zu gehen. Das heißt also, unser altes, isoliertes Ich, der Adam, der mit Feigenblättern und Dekoration durch die Landschaft hüpft und sich versteckt vor der Gegenwart Gottes, hat ausgedient. Das ist auch weiter nicht schade, dass unser altes Ich ausdient, denn wir müssen jetzt aufpassen, ausgedient hast nicht du, ausgedient hat nicht deine Persönlichkeit, ausgedient hat nicht dein Selbst, sondern nur das, was du an dir selber hast, da wo du über dich selber stolperst, dass du dir selbst im Weg stehst. Ich weiß, es gibt Frömmigkeitsformen, die sagen gerne, eben weil der alte Adam ein Problem ist, ist eben der Mensch an sich schlecht. Und manche haben auch schon gedacht, wenn ich selbst das Problem bin, dann muss ich mich halt reduzieren. So hatte das der Luther ja schon gedacht, nicht? Dann hat er gefastet, hat sich gegeißelt, hat sich das Leben schwer gemacht und hat gesagt, wenn ich zu groß bin und Gott zu klein, dann muss ich sehen, dass Gott größer wird. Wie mache ich das? Indem ich mich kleiner mache. Aber das ist ein vollkommen falscher Weg. Christsein ist nicht Selbstverkleinerung, sondern Christsein ist das Erkennen der Größe Gottes. Dann bist du automatisch klein genug. Nicht? Du musst nur den richtigen Maßstab haben und dann erscheinst du schon klein genug. Oder wie jemand mal sagt, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Nicht? Alle Wege, die praktisch meinen, man käme im Glauben weiter durch Ich-Reduktion, sind schon wieder Feigenblätter. Da will der alte Adam nämlich sagen, auch ich kann fromm sein. Nicht? Und die Schlange ist ganz raffiniert. Wenn sie die gottlose Masche bei dir nicht fahren kann, dann kommt sie als Nonne in der Kutte daher, nicht? Und sagt also, ich bin ja auch für Frömmigkeit. Das heißt, der alte Adam, die alte Eva, geht lieber ins Kloster, als dass sie sich aufgibt. Nicht? Und so gibt es viele Frömmigkeitsformen, die praktisch durch Selbstkasteiung, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, meint Gott einen Gefallen zu tun. Aber so klein ist Gott gar nicht, dass du dich klein machen musst, damit er sich groß fühlt. Das gibt es manchmal bei Eltern. Ich weiß nicht, ob ihr Eltern habt, die sehr schwach sind. Da ist das manchmal so, wenn die Kinder groß werden, kommen die ganz in die Irritation mit ihrer Rolle. Und dann wagt man gar nicht, erwachsen zu sein, sondern wenn man nach Hause kommt, benimmt man sich nochmal wie so ein kleiner Junge, nicht, der sich an den Tisch setzt und von Mutti versorgt werden muss. Aber ein so kleiner Vater ist Gott nicht, nicht. Wir werden entfaltet. Aber das Rühmen unseres alten Ich, des isolierten Ich außerhalb des Wir, das hat ein Ende. Und wir werden später in Römer 5 mit Erstaunen feststellen, das heißt nicht, dass wir aufhören zu rühmen. Es gibt Rühmen. 1, 2, 3 kommt dann in Römer 5, 1 folgende. Aber ich kann mich nicht mehr meiner selbst rühmen. Nicht meine Werke, nicht meine Qualität, nicht meine fromme Anpassung hat mich Gott richtig erscheinen lassen, sondern alleine seine Liebe, voraussetzungslos und bedingungslos, spricht er mich gerecht. Durch welches Gesetz ist denn nun das Rühmen des alten Ich ausgeschlossen? Ist das Rühmen durch das Gesetz der Werke ausgeschlossen? Paulus sagt nein, denn als er nach dem Gesetz leben wollte, hat er sich gerühmt. Und in Philipper 3 habe ich euch am allerersten Abend ja zitiert, wie Paulus sein altes Sein verstanden hat. Da hat er gesagt, ich bin Pharisäer, ich bin Schriftgelehrter, ich habe das Gesetz, ich kann so leben, wie es Gott gefällt. Und dann gefällt es mir natürlich auch, dass ich das kann. Nicht? Das heißt, unter der Tora, unter dem Gesetz, ist Paulus nicht zerbrochen. Anders als Luther war er kein gebrochener Mann. Er war ein stolzer Mann, ein stolzer Pharisäer. Jetzt sagst du natürlich, meinten denn die Pharisäer in der Tat, dass sie vollkommen sind und nie einen Fehler machen? Nein, die hatten das viel besser drauf. Die haben gesagt, es gibt 613 Gebote und Verbote in der Tora, die sollst du halten, so gut du irgend kannst. Jetzt kann es natürlich auch bei einem frommen Saulus vorkommen, dass er mal einen Fehler macht. Dazu machst du einfach mehr, als das Gesetz verlangt. Also, du fastest zweimal die Woche als Pharisäer und du gibst Almosen über das Gesetz hinaus. Das sind Rabattmärkchen, die sammelt man artig in seinem Heft und klebt sie ein. Und wenn man dann praktisch an der einen Stelle ein Gebot übertreten hat, dann weiß man, die Engel im Himmel winken dann mit den Rabattmärkchen und sagen, das wird einem wieder gut geschrieben. Nicht? Das heißt also, man kompensiert sein eigenes Versagen durch die Überleistung an anderer Stelle. Jetzt sagst du, ha, 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 die Pharisäer. Dann sage ich, ha, 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 wir selbst. Denn wie viel unserer Frömmigkeit ist genauso verrechnend, dass wir sagen, ja, in allem sind wir nicht vollkommen, aber dann versuche ich über irgendwo noch eins draufzulegen, nicht? Und dadurch kann ich dann noch ein Ehrenamt, nicht? Also ein Ehrenamt ist Pflicht im Reich Gottes, ich mache aber drei Ehrenämter und ich mache 9 Abende in der Woche, 9 Abende der Woche habe ich Programm in der Gemeinde, nicht? Und das ist so viel mehr, als gefordert wird, dass ich dann getrost meine Seele beruhigen kann am Abend, wenn ich sage, heute hast du gesündigt, na, verrechnest du einen ehrenamtlichen Tag, nimmst du den 8. ehrenamtlichen Abend. Und so habe ich das in vieler Frömmigkeit schon gemerkt, dass sie ganz pharisäisch ist, gesetzlich ist, nämlich verrechnend. Nicht? Das Traurige ist ja gar nicht, dass einer dann 8 Chöre leitet. Das ist für die Gemeinde ja vielleicht nur ganz nett. Aber das Traurige ist, dass er nicht kapiert, was Liebe ist. Nicht? Liebe berechnet nicht und Liebe verrechnet nicht. Das Gesetz also schließt das Rühmen nicht aus, stopft uns hier an der Stelle nicht den Mund. Also durch das Werkesgesetz, durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und hier spielt Paulus nun mit dem Begriff Gesetz bis zur Verwirrung in Römer 7. Was ist Gesetz? Nun, für einen Juden ist Gesetz gleich Tora. Und was versteht er drunter? Nun, Tora sind zunächst einmal die 5 Bücher Mose. Nicht? Gesetz, Propheten und Schriften sind die 3 Teile unseres Alten Testamentes, eben der Schrift der Synagoge. Also Tora, Gesetz sind zunächst die 5 Bücher Mose. Dann kann Gesetz aber auch, und so gebraucht es Paulus im Folgenden, als erster Teil für das Ganze stehen. Also Paulus kann sagen, schon das Gesetz sagt, und dann kommt kein Zitat aus den 5 Büchern Mose, sondern aus Jesaja oder aus den Propheten. So hatten wir es in 3,19f schon gelesen. Also erstens heißt Gesetz für einen Juden 5 Bücher Mose, die 5 Bücher, die Mose Israel hinterlassen hat. Zweitens kann Gesetz als der erste Teil für das Ganze der Schrift stehen. Nicht? Sodass also unter das Gesetz sagt, bei Schriftbeweisen bei Paulus positiv auch Propheten und Psalmen zitiert werden können. Erstens 5 Bücher Mose, zweitens bedeutet Gesetz die ganze Schrift, wir würden sagen die Bibel. Nicht? Und gerade wenn Gesetz positiv bei Paulus vorkommt, dann meint er meistens Schrift, Bibel. Und dann kommen auch Evangeliumsverheißungszitate. Das ist die zweite. Die dritte Bedeutung von Gesetz knüpft an die erste an. Und das ist das Gesetz des Mose im engeren Sinne. Das heißt also das, was am Sinai Gott gegeben hat. 2. Mose 19 bis 5. Mose 34. Und das ist das Gesetz der Werke. Das heißt, dieses Gesetz enthält einerseits Gottes Rechtsforderung. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst und du sollst nicht. Das ist die Rechtsforderung. Das Gesetz des Mose hat aber auch eine Rechtsverfügung. Es wird hier nicht nur unverbindlich gefordert, das sollst du nicht, sondern das Gesetz des Mose hat auch die Rechtsverfügung. 3. Mose 18,5. Jeder, der alle diese Gebote erfüllt, der wird leben. Das ist ja eine Rechtsverfügung. Nicht? Da wird eine Konsequenz verfügt. Jeder, der alle Gebote erfüllt, der soll leben. Und jeder, der nicht alle Gebote erfüllt, lest mal den Zusammenhang bei 3. Mose 18,5. Der Vers klingt so schön. Nicht? Jeder, der alle Gebote erfüllt, soll leben. Aber was ist die Konsequenz negativ? Jeder, der nicht alle Gebote erfüllt, der wird infolge seiner Sünde sterben. Der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Sodass also Gesetz im kritischen Sinne, das Gesetz der Werke, das Gesetz des Mose, das, was Paulus als Gegensatz zum Evangelium sieht, natürlich nicht die Schrift ist, sondern dieses Mose-Gesetz, das den Menschen verpflichtet auf das Tun. Das Gesetz des Mose bindet den Menschen daran, Gottes Willen zu tun. Und nur wenn der Mensch es tut, dann wird er auch leben. Vor Damaskus hat Paulus 3. Mose 18,5 wie verstanden? Der Mensch, der alles tut, wird leben, nämlich am Leben bleiben als ein Jude, der schon im Bund ist und ewiges Leben haben, weil die Pharisäer schon ans ewige Leben glaubten. Vor Damaskus sagt er, toll, das ist eine Lebensverheißung. Warum? Weil er davon ausging, ich bin Jude, ich bin gerecht, ich bin beschnitten, ich tue die Tora und damit ich da auch, wo ich die Tora übertrete, immer noch ein Polsterchen habe, tue ich einfach mehr als die Tora und damit gleiche ich meine Fehler aus. Lebensverheißung. Jetzt hat er aber bei Damaskus Christus gesehen. Seine vollkommene Liebe, seine vollkommene Gerechtigkeit, seine vollkommene Heiligkeit. Was war dann im Kontrast wie bei Jesaja, bei Paulus die Einsicht seiner eigenen Situation? Nun, er merkte plötzlich, ich bin ja gar nicht gerecht. Also schon deshalb nicht, er hat ja Christus verfolgt und meinte damit Gott einen Gefallen zu tun. Und plötzlich merkt er, was ich aus Frömmigkeit tat, war in Wahrheit gegen Gottes Willen, denn Christus ist Gottes Sohn, damit habe ich ja Gott selbst verfolgt, das kann ja gar nicht stimmen. Aber auch in Hinsicht auf seine Gesetzesfrömmigkeit war er plötzlich entlarvt, dass er da so kaufmännisch rumfeilschte mit Gott, wo der allmächtige Gott doch vollkommene Liebe will. Nicht? Und er hat erkannt, es stimmt nicht. Was hat sich bei Paulus geändert? Hat sich sein Gesetz verändert? Nein. Er hatte immer noch das Gesetz, das nach dem Verständnis der Juden wie ein Zaun um den Garten des verheißenen Landes oder des Paradieses war. Ein Jude hätte immer gesagt, das Gesetz schützt mich als Jude, der dazugehört, rauszufallen aus Gottes Heilsbereich, wie eine Leitplanke, wie ein Zaun. In Damaskus plötzlich entdeckte Paulus, ich sitze ja gar nicht im Garten, und der Zaun schützt mich, ich sitze außerhalb des Gartens. Und der Zaun, den er eben noch 5 Meter hoch so unheimlich schön fand, weil er sagte, der schützt mich davon, aus dem Volk Gottes rauszufallen, der war plötzlich 5 Meter hoch vor ihm und er wusste nicht, wie er reinkommen sollte. Versteht ihr den Clou? In Damaskus hat sich nicht das Gesetz verändert. Das hat man immer Paulus vorgeworfen, du verwirfst das Gesetz. Sondern Paulus sagt, das Gesetz ist heilig, recht und gut. Alles, was drin steht, stimmt. Du sollst nicht morden, das soll auch ein Christ nicht. Du sollst nicht Ehe brechen, das soll auch ein Christ nicht. Du sollst Gott nicht lästern, das soll auch ein Christ nicht. Ist ja alles richtig. Das Problem ist nur, wenn der Zaun für mich nicht mehr ein Schutz ist, weil ich dazugehöre, sondern plötzlich vor mir steht, weil ich draußen bin, dann hast du ein echtes Problem. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Schlüssel eurer Haustür innen verloren stecken gelassen habt oder drin gelassen habt und habt die Tür zugeschmissen. Mir ist das zweimal passiert. Und dann habe ich mich selber beschimpft, dass ich ein so gut gesichertes Haus hatte, weil ich nicht mehr reinkam und es war ein Riesenaufwand. Dann findet man sich plötzlich draußen und hat man sich so gefreut. Haben wir sichere Türen? Toll, dass unsere Fenster von außen nicht zu öffnen sind. Nicht mal, wenn sie gekippt sind. Aber wenn du draußen bist, dann sagst du, Mensch, wären die Fenster doch klappriger, gell? Dann wäre ich selber reingekommen. Und so ging es Paulus als Pharisäer. Vor Damaskus hat er das Haus gesichert, wie er nur konnte, und freute sich an den dicken Mauern und den hohen Zäunen. Toll, dass wir das Gesetz haben. Aber dann hat er plötzlich gemerkt, ich bin ja gar nicht gerecht. Ich bin selbst ein Sünder. Angesichts Gottes bin ich entlarvt. Und dann steht er vor dem Gesetz. Und jetzt lese ich euch noch einmal das vor. 3. Mose 18, 5. Jeder, der jedes dieser Gebote, die geschrieben sind im Buch des Gesetzes, tut, der wird leben. Was bedeutet dieser Satz, wenn man ihn von draußen liest? Nun, wenn ich die Gebote nicht tue und draußen bin, dann heißt es Todesurteil. Und so hat Paulus das Gesetz nicht ändern müssen, nicht umschreiben müssen, sondern dieselbe Formulierung, die von innen wie eine Verheißung klingt, ist von außen ein Todesurteil. Versteht ihr die Logik? Nicht? Weil Paulus plötzlich merkte, ich tue es ja gar nicht. Ja, dann gilt mir das ja nicht als Verheißung. Und deshalb kann man ganz messerscharf bei Paulus klären, wie er das Gesetz versteht. Und bei vielen Theologen, würdet ihr Theologie studieren und Wissenschaftskommentare lesen, werdet ihr merken, dass die das alles durcheinander bringen, nicht richtig auf die Reihe bringen und Paulus vorwerfen, er würde jetzt sein Gesetzesverständnis ändern oder würde nicht kapieren, was ein jüdisches Gesetz ist. Alles das stimmt nicht. Er ist vollkommen klar im Kopf nach Damaskus. Und zwar so klar, wie man überhaupt als pharisäischer Theologe noch sein kann. Nicht? Man kann ihm aber nichts vormachen, dem Paulus, sondern er sagt, das Gesetz fordert vollkommenen Gehorsam. Und damit hat das Gesetz für den Sünder keinen Trost. Und deshalb kommt er auch hier darauf zu sagen, wir als Juden sind Sünder. Wir sind Röschayim, wir sind Frevler, wir sind Gesetzesübertreter. Und jetzt frage ich einen Pharisäer zur Zeit des Paulus, ich frage Mose und ich kann einen orthodoxen oder redlichen Exegeten der Juden heute fragen, was sagt das Gesetz des Mose zu einem Rascha, zu einem Frevler, zu einem Kapitalverbrecher? Hat es eine Lebensverheißung? Kein Jude der Welt, der ernsthaft ist, ich meine jetzt nicht irgendein liberaler Jude, der die Tora selber nicht kennt, sondern ein ernsthafter Jude, würde sagen, das Gesetz ist ein Heilsweg für den Gottlosen. Sondern jüdisch gesehen, alttestamentlich gesehen, ist das Gesetz nur eine Bewahrung für die Gerechten. Für einen Gottlosen hat das Gesetz an keiner Stelle eine Verheißung, sondern nur das Todesurteil. Und selbst der große Versöhnungstag, der immer angeführt wird, es gibt keine Sühne, es gibt keinen Sühnekult im Alten Testament für Mörder, Ehebrecher und Gotteslästerer. Denn bis der nächste Versöhnungstag kommt, sind die längst gesteinigt oder hingerichtet auf andere Weise. Versteht ihr die Logik und die Härte des Gesetzes? Das heißt, Paulus hat nicht etwa das Gesetz als Heilsweg abgeschafft, sondern er hat in Damaskus kapiert, das Gesetz war noch nie zum Leben gegeben. Nicht? Damit das Gesetz ein Lebensweg, ein Heilsweg sein kann, muss der Mensch ja erst gerecht sein. Und dann könnte es den Menschen schützen, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu bleiben. Aber da sind wir ja gar nicht, sondern wir sind ja draußen. Und insofern ist das Gesetz des Mose heilig, gerecht und gut. Aber es war für Paulus, was er in Damaskus erst erkannte, da ging es ihm wie eine Decke weg von den Augen, so hat er es ja in 2. Korinther dann auch beschrieben. Nicht die Decke wurde ihm weggenommen von den Augen, es fiel ihm wie Schuppen. Es war ganz süß, ein Student kam einmal nach einer Vorlesung, wo er es verstanden hatte, und hat gesagt, Herr Eckstein, heute fiel es mir wie Schuppen von den Haaren. Da war die Metapher etwas entgleist. Also wie Schuppen von den Augen, das heißt, die Decke wurde weggenommen. Nicht? Es fiel ihm wie Schuppen von den Haaren. Also die Decke war weggenommen und er kapierte, du hast die ganze Zeit dein Heil auf etwas begründet, was dein Staatsanwalt ist. Und das ist nicht so gut, nicht? Also den Staatsanwalt mit einem Verteidiger zu verwechseln, ist nicht so günstig, und dem alles zu erzählen, was wirklich ist, in Wahrheit bin ich ein Mörder, aber sagen Sie es dem Richter nicht, das solltest du nicht dem Staatsanwalt sagen, nicht? Dann bist du schlecht dran in deiner Funktion. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, aber es ist nur Gottes Staatsanwalt. Es überführt das Ich seines Ich-Seins, nicht? Es entlarvt den Sünder, den Menschen. Und es sollte, das ist jetzt der Clou, von Gott aus auch nie Heil bringen. Das sollte die Verheißung 430 Jahre vor dem Gesetz bereits gegeben. Also, sowohl in der Theologie wie auch in vielen frommen Kreisen wird gerne gesagt, heilsgeschichtlich, Gott hat Mose das Gesetz gegeben als Heilsweg für Israel, und dann hat es nicht richtig geklappt und dann kam Plan B und das war Jesus Christus. Das ist Quatsch. Als das Gesetz kam, war Plan A längst festgeschrieben, nämlich Gottes Verheißung an Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und Abraham glaubte, und durch diesen Glauben wurde er gerechtfertigt. Das Gesetz kam viel später, um die Sünde eben zu erweisen, anzurechnen, vorzuführen und zu entlarven. Das ist die Funktion des Gesetzes. Und nun sagt er, nein, nicht durch dieses Gesetz des Mose ist das Rühmen verstummt, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und damit, das muss man in Gänsefüßchen schreiben, macht er ein Wortspiel. Weil was ist das Gesetz des Glaubens? Im Deutschen kennen wir auch dieses Springbild, nicht? Gesetz kann ein Zweifaches bedeuten. Gesetz kann eben, wie im Gesetzbuch, eine Verfügung bedeuten. Gesetz kann aber auch eine Gesetzmäßigkeit bedeuten. Nicht eine Gesetzmäßigkeit, eine Regel bedeuten. Nicht eine bestimmende Weisung. So wie wir das Gravitationsgesetz haben. Nicht? Was ist das Gravitationsgesetz? Also dann gab es mal einen Doktor Gravitation, und der hat gesagt, ab heute bestimme ich folgendes Recht. Nein, das ist Quatsch. Das Gravitationsgesetz bedeutet, wenn ich das Neue Testament als den kleineren Körper nicht festhalte, sondern loslasse, dann zieht der größere Körper, der Erdmittelpunkt, die Masse, die größere Masse ist an. Nicht? Das war schon die Entdeckung, die damals Adam machte, als er es erstmal mit dem Spülen geholfen hat. Nicht? Dann wollte er seinen Topf frisch gespült in die Luft stellen. Er kannte das Gravitationsgesetz noch nicht. Und dann brezelte der Topf voll runter und Eva hat ihn geschimpft. Wie kannst du auch den Topf in die Luft stellen? Kennst du denn nicht das Gravitationsgesetz? Stell ihn gefälligst auf die Erde. Nicht? Also das Gravitationsgesetz besteht seit Anfang an und ist die Regel. So gibt es auch ein Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, wann immer ein Mensch irgendetwas im Ich tut, dann ist es so sicher wie das Gravitationsgesetz, dass er sündigen wird. Der alte Adam kann gar nicht anders als sündigen. Was ist das Gesetz des Glaubens? Nun, die Gesetzmäßigkeit, wann immer sich ein Mensch nur von Christus her versteht, ist er frei davon zu sündigen, ist er frei davon, Gottes Willen zu brechen, und er kann Gottes Willen tun. So wie wir den Petrus gesungen haben, nicht? Petrus unterlag dem Gravitationsgesetz ganz zweifellos, aber er sah im Sturm ganz verzweifelt plötzlich Christus auf dem Wasser gehen. Das ist sprichwörtlich im Alten Testament für das, was nur Gott kann. Nur Gott kann herrschen über die Winde. Nicht? Und insofern, solange Petrus auf Christus schaute und sich ganz von ihm her verstand, Gesetz des Glaubens, konnte er sogar das Gravitationsgesetz beherrschen und konnte das für ihn Unmögliche tun. Und dann hat er zunächst voller Freude gesagt, mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen. Mit Christus kann ich, blub, 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 und schon war er weg. Nicht? Weil er plötzlich dachte, er könnte es ohne ihn. Nur das Gesetz des Glaubens macht uns frei. Nicht das Gesetz des Mose, erst wenn wir dem Gesetz des Glaubens folgen. Aber Petrus konnte sich, solange er auf dem Wasser geht und nur von Christus her verstand, nicht rühmen. Und in dem Augenblick, als er sich rühmte, dann nahm er auch wahr, er guckte runter auf das Wasser, und er hat ja im Physikunterricht nicht geschlafen, nicht, die Fischer da im Galiläa gekriegt haben, und hat gesagt, die Größe meiner Füße, so groß sie auch sind, verdrängt nicht so viel Wasser, dass die Masse, die ich da drauf stelle, kompensiert wird, also eigentlich darf ich gar nicht, nicht. Und dann kam der Wind und die Wellen und er ging unter wie ein Stein. Das Gesetz des Glaubens ist so ähnlich wie das Gesetz der Aerodynamik. Nicht? Wie das Gesetz der Aerodynamik. Das Gravitationsgesetz besteht ja, aber wenn jemand in ein Flugzeug steigt, kann er trotz Gravitationsgesetz, kann er plötzlich fliegen. Nicht? Wie kann das denn sein, dass er sich plötzlich von der Erde weg entfernt nach oben? Ja, das liegt an dem anderen Gesetz, dass dieses, solange es besteht, aufhebt. Jetzt wäre keiner von euch so töricht zu sagen, jetzt haben wir 10.000 Meter erreicht, wir sind gerade letzte Woche noch geflogen, dann merkst du ja immer nicht, dann wackelt die ganze Maschine und das ganze Kerosin geht beim Aufsteigen geht drauf und irgendwann hast du dann deine 8.000, 10.000 Meter erreicht. Und dann könnte jetzt jemand aufstehen und zur Stewardess sagen, wo ist denn hier der Notausgang? Ich habe kapiert, wie es geht. Ich steige jetzt aus und mache es selber. Das würde demjenigen nicht bekommen, nicht? Der würde runterfallen wie ein Stein. Und dann kannst du sagen, ja, der ist zu früh ausgestiegen, nicht? Der braucht ein bisschen Zeit, also wenn du nach Amerika fliegst, nicht? Also nach 5 Stunden, also jetzt weiß ich es wirklich, jetzt wird es schon langweilig. Und dann steigst du aus. Was passiert mit dir? Wumms, du fällst immer noch runter wie ein Stein. Warum? Weil das Gravitationsgesetz ja weiter besteht. Und nicht du fliegst, sondern das Flugzeug fliegt. Aber wenn du im Flugzeug bist, dann hast du den Vorteil, dass du den Vorteil der Aerodynamik für dich nutzen kannst. Das Beispiel klingt so simpel, dass du sagst, du hast doch hier keine Kinderstunde. Ich sage es euch aber, weil ihr im Alltag euch wie Kinder benehmt. Weil wir immer wieder sagen, jetzt bin ich so lange Christ, jetzt muss ich es doch selber können. Und wir meinen, je mehr ich im Glauben wachse, desto weniger Gnade brauche ich. Quatsch. Im Gegenteil. Je mehr einer im Glauben wächst, desto mehr erkennt er, wie viel Gnade er braucht. Es ist vollkommen blödsinnig zu sagen, jetzt bin ich schon 10 Jahre Christ und beschäftige den Heiligen Geist immer noch. Das ist ja ganz unfair. Heute möchte ich mal einen Tag im Urlaub geben. Der hat ja noch gar keinen Freitag gehabt bei mir, nicht? Mach es lieber nicht. Das bekommt ihr nicht. Das ist so, als wenn du aus dem Flugzeug bei 10.000 Meter aussteigst. Du fällst runter. Es gibt keine Möglichkeit. Also, wachsen im Glauben bedeutet, immer zu wissen, nur das Gesetz des Glaubens hebt das Gesetz der Sünde und des Todes auf. An sich bist du immer noch die Alte. An sich bist du immer noch der Alte. Nimm Christus aus deinem Leben weg. Und was übrig bleibt, ist der alte Adam. Nicht? Das Neue an der neuen Kreatur ist jemand in Christus. Du meldest dich schon so lange.
Hans-Peter hat dazu gesagt, ich lebe.
Ja, Galater 2, Vers 20, nicht? Präzise. Das ist genau das Geheimnis. Also das Gesetz des Glaubens. Aber Fantastische ist bei Paulus, er spielt mit den Begriffen. Und in Römer 7 macht er es so, dass man beim ersten Mal völlig verwirrt ist, weil man jetzt am Schluss gar nicht mehr weiß, von welchem Gesetz redet er jetzt eigentlich. Nicht? Also das macht er mit Absicht, aber um seinen jüdischen Gegnern zu zeigen, du meinst, du kennst das Gesetz, jetzt werde ich dir mal zeigen, wie verwirrend das Gesetz sein kann. Also Paulus macht das mit Liebe, nicht? Also das gefällt ihm, seinen Gegner hier ein bisschen in die Irre zu führen, nicht? Also durch das Gesetz des Glaubens ist alleine das Gesetz der Sünde aufgehoben und damit auch das Rühmen. Denn wer im Flugzeug sitzt, der kann sich ja nicht rühmen, schau mal, wie toll ich fliegen kann, denn ich tue es ja gar nicht, es ist ja das Flugzeug, ich profitiere ja nur davon. Also deshalb gilt das Rühmen nicht mehr im Glauben. Der alte Adam kann sich nicht rühmen. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben. Dieser Satz war für Martin Luther ein Kernsatz, weil hier ganz klar Gesetzeswerke und Glaube gegenübersteht. Und Luther hat bewusst auch übersetzt, wir halten dafür, wir rechnen damit, dass wir gerechtfertigt werden, allein durch den Glauben. In der Tat, im Griechischen steht dieses allein nicht, sondern es steht, dass wir nicht gerecht werden aus Gesetzeswerke, sondern aus Glauben. Aber von der Sachlogik ist ganz her, es schließt sich gegenseitig aus. Ich war gestern in eurer schönen Kirche hier vor Ort und da hat mir dein Mann, der Gerhard, der heute verhindert ist, aber wiederkommt, der hat mir eine wunderschöne alte Darstellung, das ist ein doppeltes Diptychon, nicht? Das war wohl ein Altarbild, nicht? Also 4 Bilder, die das auf der Rückseite beschriftet sind und eine Tafel hat das Römer 3, 28 und in der protestantischen, evangelischen Phase hat man Römer 3, 28 nach Luther geschrieben, allein durch den Glauben. Und dann kam die Gegenreformation und dann wurde das alleine weggekratzt. Und heute hast du noch die Spur, schaut es euch in der evangelischen Kirche an, auf der Rückseite dieser vier Tafeln. Nicht, dass das allein weggekratzt ist und es steht nur noch durch den Glauben, weil nämlich für Katholiken der Glaube nur rechtfertigte, nach der damaligen Überzeugung, heute ist es verschieden gesehen, nach der damaligen Überzeugung, der Glaube rechtfertigt nur, wenn die Werke dazukommen. Also Glaube und Werke. Nicht? Und erst in der Vollendung der Werke kann der Glaube auch Heil bringen. Ganz fasziniert, wie da Kirchengeschichte in einem Bild zu sehen ist, das alleine ist weggekratzt, aber in deinem Herzen kratzt es nicht weg, denn es steht da und es ist auch im griechischen Text gemeint. Werke des Glaubens als Fundament und Glaube sind Gegensätze, die sich ausschließen. Jetzt sagst du, Werke des Glaubens, was war das denn? Das waren doch Ritualgesetze, Beschneidung. Das kümmert doch heute gar keinen. Ja, der Punkt ist ein anderer. Werke des Glaubens war damals bei den Juden konkret das Leben nach der Tora. Werke des Glaubens steht aber für alles, was du zum Fundament machst, dein gelebtes Leben, ausschließlich in Christus. Das heißt, aus Werken des Glaubens wird kein Mensch gerecht, bedeutet, ein Mensch wird aus sich selber nach seinem gelebten Leben nicht gerecht. Wir sind nicht gerecht, weil wir so leben, wie wir leben, sondern weil wir geliebt sind von Gott. Und so, insofern sind Gesetzeswerke nicht nur die Frage von Fasten und rituellen Vorschriften, Reinheitsvorschriften, Sabbatheiligung, sondern das war nur die konkrete Gestalt, in der damals das Gesetz umgesetzt wird. Sondern was Paulus hier sagt ist, wir werden nicht aufgrund unseres, deshalb sage ich es extra so, gelebten Lebens gerechtfertigt. Wenn ich das aber sage und wenn ich euch sage, was die Judaisten für eine Position haben, dann werdet ihr merken, das ist viel aktueller als ihr denkt. Was haben die Judaisten nämlich vertreten? Sie sagen, du brauchst Jesus Christus, also die Judenchristen, du brauchst Jesus Christus zur Vergebung deiner vergangenen Sünden. Dann bist du ja gerechtfertigt. Und wenn du jetzt aus Gnaden gerechtfertigt bist, dann wird ja praktisch deine Uhr auf Null gestellt, schuldenfrei. Ab dann musst du jetzt Gottes Willen tun. Und am jüngsten Tag wird Gott dich anschauen und wird sagen, von den Sünden vor deiner Bekehrung wollen wir nicht reden. Die sind dir ja durch das Kreuz Christi aus Gnaden vergeben worden. Die Vergangenheit wollen wir nicht beachten. Das ist gestrichen und vorbei. Aber Rechtfertigung ist ja nur die eine Hälfte. In den Himmel kommst du nur, wenn du Rechtfertigung und Heiligung hast. Denn der Hebräerbrief sagt schon, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das heißt, du musst nicht nur aus Gnaden gerechtfertigt sein, das ist bis zur Bekehrung, sondern du musst nun als Wiedergeborener, als Gerechtfertigter Gottes Willen tun. Und nur der, der an Christus glaubt, plus ein geheiligtes Leben hat, also die Gnade bewährt hat, der kann am jüngsten Tag bestehen. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal in einer Bibelschule die Judaisten so vorstellte, Christus plus Mose, Gnade plus Gesetz, Vergebung und Taten. Und dann kamen anschließend Bibelschüler zu mir und sagten, wie, das haben die Judaisten gedacht? Das wird bei uns zu Hause gelehrt. Wir sind eine christliche Gemeinde, wir sind stolze Pietisten. Das Additionsmodell von Gnade und Verdienst ist weit verbreitet in evangelischen Kreisen. Theologisch nennen wir das die sogenannte doppelte Rechtfertigung. Die erste Rechtfertigung bei der Bekehrung, bei der Taufe, bei der Wiedergeburt, dass wir nämlich vergangene Sünden aus Gnaden erlassen bekommen. Damit bist du aber noch nicht im Himmel. Und wie viele alte Pietisten habe ich schon in der Seelsorge gehabt, die ihr Leben lang treu gelebt haben und das Beste versucht haben, ihrem Herrn zu gefallen. Und dann, als sie todkrank waren, Angst hatten, loszulassen und zu sterben. Erst jetzt wieder sagte mir jemand, mein Vater leidet nur, aber er kann nicht loslassen. Er hat Angst vor dem Gericht, weil er meint, er sei der Heiligung noch nicht weit genug. Er sei noch nicht fähig, das Gericht Gottes zu bestehen. Ihr merkt also, das Problem des Römerbriefs, des Galaterbriefs, ist nicht fernab und abgelegen. Das ist todaktuell. Das Verständnis von Liebe und Verdienst. Aber dann ist es nicht mehr unbedingte Liebe, dann ist es bedingte Liebe. Wenn du deinem Kind sagst, ich liebe dich voraussetzungslos, aber wehe, du tust nicht, was ich dir sage. Ich liebe dich ganz unkonditioniert, aber folgende Bedingungen bitte ich doch zu beachten. Ist das unkonditioniert? Nein, das ist die Liebe, die wir kennen. Nicht das Schmunzeln unserer Lehrer, die jedes Mal, wenn ein Schuljahr beginnt, sagt, das ist ja neuer Beginn, da wollen wir mal sehen, ob ihr euch bewährt. Nicht? Ich habe meinen Lateinlehrer noch vor mir. Der ist mir ein gesetzliches Beispiel bis zum Ende meines Lebens. Ein ganz lieber und frommer Mann, aber der verkörperte für mich Mose und das Gesetz. Und zwar deshalb, er war nie betrunken, er war nie unausgeglichen, er war nie ungerecht. Er hat mich nie angebrüllt, ohne dass es einen Grund hatte. Nicht wie das Gesetz. Aber er hatte halt so viel Grund. Das war mein Problem. Was ist also Rechtfertigung bei Paulus? Anfang, Mitte und Ende meines Lebens. Rechtfertigung und Heiligung stehen alleine unter der Gnade. Alles ist alleine Geschenk. Ich bin Empfangender vom Beginn meiner Sündenerkenntnis bis zum Empfang des ewigen Lebens im Angesicht Gottes. Alles gilt nur im Wir. Nie komme ich so weit, dass ich sagen kann, Dankeschön, das war jetzt eine gute Schule im Wir, jetzt mache ich im Ich weiter. In dem Augenblick falle ich zurück auf die Nase und ihr müsst nur den David angucken, ich habe es euch schon mal geführt, der war sich auch so sicher. Also wenn man mal 100 Psalmen geschrieben hat und 20 Jahwe-Kriege bestanden hat, nicht? Also dass die Köpfe der Feinde nur so kugelten, nicht? Und wenn man sein Land so gut regiert wie ich und wenn man so tolle Gebäude gebaut hat für den Herrn, also dann bitteschön, irgendwann ist man doch mal so weit, dann kann man mal zu Hause bleiben und andere kämpfen lassen und bums, bricht er die Ehe, bringt einen anderen um und verleugnet Gott. Na, vielen Dank. Nicht? Was ist das für eine Form von Heiligung? Aber bevor ihr über David lacht, das kann jedem von uns passieren. Nicht? Einen Tag ohne Jesus Christus und du bist zum größten Blödsinn in der Lage. Deshalb haben wir allen Grund, ganz auf die Gnade zu setzen und mehr als Gnade brauchen wir gar nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, wurde selbst dem Apostel noch gesagt, darauf kommen wir dann noch zu Römer 5. Das ist Rechtfertigung aus Glauben. Wenn du dann sagst, wow, dann fällt von mir eine irrsinnige Last, dann ist ja gar nichts mehr offen, dann muss ich ja nicht so angespannt sein, dann hast du es richtig verstanden. Ja, so ist es. Nicht? Das Tolle ist, natürlich werden wir gerufen zur Heiligung. Natürlich werden wir gerufen, unser Leben zu entwickeln. Natürlich sind wir eingeladen, eine Kompensation nach der anderen uns abzugewöhnen. Alle Unarten, die wir haben, unter denen wir selber oder andere leiden, abzutrainieren. All das ist wahr. Aber das ist nicht Voraussetzung für unser ewiges Leben, sondern das ist die Folge unserer Rechtfertigung aus Glauben. Das müssen wir nicht tun, damit wir gerecht werden, sondern das dürfen wir tun, weil wir gerecht sind. In ihm, im Wir, mit ihm. Nun hatten wir neulich schon die Frage, ja, was ist denn dann eigentlich nach Paulus mit den Christen im Gericht? Wenn das pietistisch und katholisch so gesagt wird und jüdisch, dass man eine vorausgehende Gnade hat, aber dann am jüngsten Tag geht es nicht nach der Gnade, sondern Gnade plus Verdienst. Und erst am jüngsten Tag, das entschieden wird, nach jüdischer, katholischer und pietistisch weit verbreiteter Sicht. Was meint denn dann Paulus dagegen? Nun, am jüngsten Tag wird jede und jeder von uns alleine durch Christus gerechtfertigt. 1. Korinther 1, Vers 30. Wir haben alles aus Gott und das entfaltet sich darin, dass Christus unsere Erlösung, unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung ist. Also Heiligung, Gerechtigkeit und Erlösung haben einen Namen. Und das ist Jesus Christus. Jede und jeder von uns darf heute schon wissen, ich kenne das Ergebnis des jüngsten Tages. Und meinen Studenten mache ich immer den Mund wässrig, da tropft es dann richtig aus den Mundwinkeln, dass ich sage, stellt euch das mal für euer Examen vor. Ihr kommt in die Studienberatung ein Jahr vorher und sagt, oh Herr Eckstein, wie bereite ich das Fach Neues Testament vor? Und dann sage ich, das werde ich Ihnen gleich sagen, ich nenne Ihnen die Literatur und alle Aufgaben und wie Sie es machen sollen, aber zuallererst mal verrate ich Ihnen Ihr Endergebnis. Das ist gar nicht so unerfreulich, das ist doch eine glatte 1,3. Schauen Sie mal, ich zeige Ihnen schon mal das endgültige Diplom, das Sie am Schluss kriegen werden. Oder der Student glotzt drauf, natürlich die anderen Fächer spielt er auch noch gleich mit und sagt, wow, 1,3. Jetzt kommen einige frommen Brüder und sagen, das wäre gar nichts. Denn dann sagt er, dann muss ich ja nichts mehr tun. Das ist eine Unterschätzung des Evangeliums. Wenn du einem Menschen das Evangelium schenkst, dann wird er nicht nachlässig, dann wird er endlich angespornt, vital zu leben. Ein Student, den hat sich jemand zerrissen, als ich das so erklärte. Und dann hat er gesagt, Herr Eckstein, wenn es wirklich so ist, dass wir ausschließlich unter der Gnade sind und überhaupt nicht mehr unter dem Gesetz, dann könnte ich ja gerade tun und lassen. Man soll seinen Schülern nie ins Wort fallen, aber da hat es mich doch gepupfert. Dann könnte ich doch gerade tun und lassen und ich brüll dazwischen, was Christus will. Eben, das ist das Evangelium. Wer nicht mehr unter dem Gesetz ist, sondern unter der Gnade, der muss sich nämlich nicht mehr selbst beweisen. Der ist auch nicht bis zur Langeweile erschöpft vor lauter Gesetzlichkeit, sondern der hat das Ziel vor Augen. Und dann kann er dieses Ziel auch verwirklichen in seinem Leben. Das heißt, der, der die Heiligung nicht leben muss, um in den Himmel zu kommen, sondern der weiß, dass er in den Himmel kommt, der hat plötzlich wahnsinnig viel Zeit, die Heiligung auch umzusetzen in seinem Leben. So rum wird ein Schuh draus. Und von der Liebe her kann ich es euch sagen, ihr könnt es ausprobieren bei euren Kindern, bei euren Jungschalen, in euren Gemeinden. Es ist gerade die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe, die niemals im Leben eines Menschen folgenlos bleibt. Es ist die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe, die in dem Leben eines Menschen niemals folgenlos bleibt. Erinnert ihr euch, ich gucke gerade so ein paar Männer an, als ihr noch einige Zentimeter kleiner wart, so mit 8 bis 12 Jahren, da haben eure Eltern euch immer gesagt, räum doch mal dein Zimmer auf, nimm die stinkigen Schuhe auf den Balkon und jetzt wasch doch mal deine Wäsche oder mach dies oder jenes und es war nicht durchzusetzen. Nicht? Die Mutter konnte es machen, die Oma konnte es machen, keine Chance. Dann war der junge Mann das erste Mal verliebt und bekam, frisch als Scheitel gezogen, das erste Mal Besuch von der Angebeteten. Soll ich euch was sagen? Innerhalb von einer Viertelstunde setzte sich von selber in seinem Zimmer um, was die Mutter schon in 10 Jahren nicht an ihn ranbrachte. Warum? Das ist das Geheimnis der Liebe. Nicht? Das ist das Geheimnis der Liebe. Die Liebe erreicht bei einem Menschen das, was auch das beste Gesetz, und wenn es von Gott kommt, nicht erreicht. Nicht? Das ist das Geheimnis. Es ist Gottes voraussetzungslos und bedingungslose Liebe, die einen Menschen verändert. Nur ein Beispiel aus der Jesus-Erzählung mit Zachäus. Nicht? Zachäus geht durch die Stadt und der Oberrabbiner und der Oberbürgermeister und der Hauptmann von den Römern freuten sich schon, er kommt bestimmt zu mir. Die hatten schon zu Hause den roten Teppich ausgerollt und frisch saugen lassen. Das ging damals noch mit Strohhalm, nicht, weil man keine Elektrik hatte. Also alles vorbereitet, haben gesagt, er kommt bestimmt zu uns nach Hause. Der kommt bestimmt zu uns nach Hause. Und Jesus geht an allen ehrenwerten Menschen vorbei und bleibt ausgerechnet unter dem Baum stehen, dem Maulbeerfeigenbaum, wo der Zachäus drauf war und sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Was war das für ein Muss? Das ist das Muss der Erwählung und Liebe Gottes. Und die Frommen haben sich aufgeregt, weil die sagten, das geht nicht so, der bringt ja alles durcheinander. Wenn überhaupt, dann muss er den runterrufen, muss den fertig machen und sagen, das, was du getan hast, das geht nicht. Du bist ja eine Kombination von Zuhälter und Finanzbeamter. Also eine solche Moral ist ja nicht erträglich. Und erst wenn du Buße tust und durch unsere Synagoge auf den Knien vorwärts und rückwärts rutscht, damit es gleich gewachsen ist, erst dann anschließend können wir darüber nachdenken, welche Bußrituale hinreichend sind, dass wir dich in die Gemeinschaft wieder aufnehmen. Also wirksame Buße und dann sehen wir weiter. Und Jesus sagt voraussetzungslos und bedingungslos, ich kehre bei dir ein. Damals war das Einkehren durch eine hohe Persönlichkeit in einem Haus eine Aufwertung, dass das ganze Haus glänzen ließ. Nicht? Gastrecht hat bei uns heute nicht mehr diese Bedeutung. Damals könnt ihr euch gar nicht überlegen, was das für Zachäus bedeutete. Und alle standen drumherum und Jesus ging zu ihm, dem Zachäus, der wusste gar nicht, was er tat. Und dann, kaum hatte Jesus ihn angenommen, wie er war, bevor er Buße tat, da kommt Zachäus zu ihm und sagt, angesichts deiner Gemeinschaft im Wir mit dir, wird mir die Unerträglichkeit meines eigenen Lebens bewusst. Und ich will wieder gut machen, und ihr könnt es nachgucken im Gesetz des Mose, weit über das Geforderte vom Gesetz hinaus. Jesu folgen, Jesu voraussetzungslose und bedingungslose Liebe bleibt nicht folgenlos in unserem Leben. Jetzt ist die Frage, ja, was passiert denn dann am jüngsten Tag? Nun, das Entscheidende ist, das Endergebnis steht fest, ihr seid gerechtfertigt, nicht aufgrund eures gelebten Lebens, wenn ihr noch so fromm seid. Auch Paulus und Petrus und Jesaja und Elia sind nicht wegen ihres gelebten Lebens im Himmel, sondern wegen der Gnade Christi. Und sie wussten es und haben es nie anders gewollt. Das ist das Endergebnis. Ja, aber gibt es jetzt gar keine Beurteilung des gelebten Lebens? Doch. Paulus hat Stellen in Römer 14,10 erwähnt, er es nur an sich, indem er sagt, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Vor dem Bema, vor dem Regierungsstuhl Gottes werden wir erscheinen. In 1. Korinther 3,11 folgende aber führt er das näher aus. Dort spricht er über die Mitarbeiter und sagt, Grundlage für alles, was wir tun als Christen und Mitarbeiter, ist selbstverständlich Jesus Christus. Er ist das Fundament, er ist der Grundstein. Nun ist es aber so, dass die Mitarbeiter schon zu Zeiten des Paulus verschieden aufbauen auf dieses Fundament. Die einen bauen auf Gold, Silber, Edelsteine, die anderen bauen auf Holz, Heu und Stroh. Als junger Christ habe ich immer gedacht, ja, was ist denn das jetzt, diese sechs Sachen? Bis ich kapierte, das sind zwei Gruppen. Gold, Silber und Edelstein, was ist, wenn die mit Feuer zusammenkommen? Nun, die werden beim Gold sogar eher bewehrt, insofern sie ja dann aus der Schlacke erst rausgelöst werden, sodass man also zur Veredelung von Edelmetallen gerade Feuer bewusst positiv einsetzt, um sie zu gewinnen. Nicht, dann trennt man Schlacke von Edelmetall. Und entsprechend ist es auch bei Edelsteinen, dass ihnen das Feuer nichts ausmachen muss. Holz, Heu und Stroh, da wird es schon etwas schwieriger. Das verbrennt nämlich im Feuer. Ja, der würde es, das ist jetzt vernachlässigt hier, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel wissen. Ja, der Diamant würde es auch, ist der Kohlenstoff bewusst, ja. Gleichwohl, also das Bild innerhalb des Bildes des Paulus gilt es als verbrennbar und nicht und im Feuer bestehend. Nicht, das ist der Grundgedanke. Das heißt, dass am jüngsten Tag unser gelebtes Leben offenbar wird vor Gott. Vieles in unserem Leben wird Bestand haben, anderes wird verbrennen. Das anderes verbrennt, das ist Voraussetzung dafür, dass wir das ewige Leben genießen können. Stell dir mal vor, du hättest ein unbegrenztes ewiges Gedächtnis und all der Schrott deines Lebens wäre dir immer bewusst. Das wäre ja nicht der Himmel. Das heißt, es ist eine Befreiung, dass am jüngsten Tag Christus alles auslöscht, wofür du dich schämst, worüber du dich ärgerst, was dich in deinem eigenen Leben ärgert und negativ ist. Das ist eine positive Botschaft. Das ist eine positive Botschaft. Denn es geht bei dieser Christusbegegnung nicht um Sein oder Nichtsein. Das Sein ist dir schon geschenkt. Es geht darum, dass all das, was dir lästig ist in deinem Leben, verbrennt und ist weg. Freilich, bei einigen Gemeindemitarbeitern, die gar nichts anderes haben, verbrennt dann so gut wie alles. Und insofern gibt es Christen, die dann im Himmel eben nichts Christus bringen können, nicht, weil all ihr Leben gesetzlich gelebt war oder in Sünde bewusst gelebt war. Darauf können wir am Rande dann in 9 Stunden noch kommen. Mir geht es aber noch darum, den einen Gedanken zu Ende zu denken. Was ist mit Gold, Silber, Edelstein? Das ist das Faszinierende. Lasst es mich so sagen vor der Pause, ihr seid ja schon ein bisschen müde. Da oben kommt mancher wie ich an. Oder wie die Hauptamtlichen hier, nicht Fackelträger, Pfarrer, Prälaten. Die kommen an und habe ich tatsächlich aus einem anderen Grund, alle ihre Kalender aufgehoben über die Jahrzehnte, nicht? Mit Absicht, alle Kalender aufgehoben. Ihr habt euch schon mal gefragt in der Gemeinde, warum benutzen eigentlich Hauptamtliche immer Leporello-Kalender? Wisst ihr, was das ist? Das sind die Kalender, die nicht geheftet sind und die man so wie eine Ziehharmonika aufziehen kann. Nun spielen wir ja gar nicht Ziehharmonika. Wofür haben wir die als Hauptamtliche? Die lassen wir immer ganz aus Versehen fallen, damit die Gemeinde sieht, wie ausgelastet wir sind. Also, wir kommen mit all unseren Leporello-Kalendern da oben an, mit den Statistiken und dann natürlich den aufgehobenen Zeitungsartikeln. 1000 Besucher bei einer Evangelisation, alles heben wir auf. Und damit kommen wir, ein ganzer Heuwagen. Nicht? Und dann sind wir schon ganz gespannt. Ich darf den Petrus jetzt mal bemühen. Nicht? Und der kommt also und sagt, aha, du willst also rein, kein Problem. Die goldenen Tore sind groß genug aus Perlen. Da kannst du mit deinem Heuwagen durch. Aber es gibt ein Problem. Wir müssen erst durch die göttliche Waschanlage. Und dann sage ich, ja, ist weiter kein Problem. Ja, sagt Paulus, es könnte doch sein, das ist nämlich, bei uns wird mit Feuer gewaschen. Und dann kommen wir Hauptamtlichen da mit all unseren Dingern an und treiben unsere Pferde durch. Und was ist hinten aus dem Heuwagen, wenn wir durchgefahren sind?
Asche.
Sehr, sehr, sehr viel Asche. All das, worauf wir stolz waren, alles, wo wir uns gerühmt haben, alles, wo wir kompensiert haben, um wichtig zu tun vor den Gemeinden, alles verbrennt, Holz, Heu und Stroh. Und jetzt kommt das tolle Gegenbeispiel. Da habe ich in meinen Gemeinden kennengelernt, so alte Mutschen, die durften nicht mal die Schule richtig zu Ende bringen, weil die Mutter sagte, wir brauchen dich auf dem Hof. Dann wurden sie geheiratet, hatten ihre Kinder und Enkel. Und dann haben sie immer gesagt, ich habe nicht die Gabe in der Gemeinde. Ja klar, habe ich mal einen Kuchen gebacken und habe mein ganzes Leben lang gebetet. Aber eigentlich das Einzige, was ich getan habe, war gebetet und hier mal ein Wort gesprochen und so weiter. Und da kommt also so ein altes Stundenmutschen mit ihrem kleinen Täschchen da oben an und wagt sich gar nicht, den großen Petrus anzusprechen. Und der sagt, liebe Mutter, komm, passiert nichts, gehen Sie mal durch. Und dann geht sie durch und was ist da? Gold, Silber und Edelsteine. Gold, Silber und Edelsteine. Dass wir ein Gericht erwarten als Christen, ist das Evangelium pur. Allen Schrott werden wir los. Und erst dann werden wir erkennen, was Christus in unserem Leben getan hat. Da oben kommen Leute auf dich zu, die strahlen dich an und bedanken sich bei dir. Und du sagst, also jetzt leide ich ja nicht mehr an der Demenz meines alten Lebens. Ich habe ja schon das ewige Gedächtnis, aber hilf mir, ich kann dich nicht einordnen. Und dann sagt er, das geht auch gar nicht. Ich bin ein Urenkel des Segens Gottes, den er durch dich gewirkt hat. Tausende Menschen kommen auf dich zu. Ich bin schon lange im Geschäft, weil ich schon mit 17 Jahren angefangen habe, Jugendarbeit zu machen, mit 19 zu predigen, zu evangelisieren. Mir passiert es, das ist ein Vorrecht, das gebe ich ganz offen zu, jetzt schon, dass Menschen auf mich zukommen, wie neulich wieder eine junge, attraktive Frau und sagte, meine Mutter war bei Ihnen im Konfirmandenunterricht und ist zum Glauben gekommen. Und hier stehe ich und wollte Sie begrüßen und freue mich sehr. Ich darf das manchmal erleben, dass Missionare mir schreiben und sagen, ich habe verstanden, dass Christus in mir lebt, in einer Predigt vor dir, dort und hier, da war ich im Heimaturlaub, und jetzt kann ich es in halb Südafrika verkündigen. Das ist ein Geschenk für einen. Einen Brief bekommen von jemand, der mir geschrieben hat, meine Freundin hat gesagt, diese Konferenz hat mir das Leben gerettet, ich hätte mir sonst das Leben genommen. Da könnt ihr mir glauben, eine so eine E-Mail und ich funktioniere wieder eine ganze Woche dankbar in meinem Alltag. Die Korrekturen der Seminararbeiten flutschen nur so durch wie am Fließband und ich bin motiviert. Toll, wenn das schon hier passiert, aber hier sind es noch Ausnahmen. Nicht? Hier sehen wir gar nicht, was Christus durch uns tut. Und ich weiß noch, wie meine Anfänge waren. Da habe ich alles gelernt, in einer Jungschar, wo ich kein Ergebnis sah. Und bis heute weiß ich nicht, wie viele da bekehrt sind. Und jetzt weiß ich aber, das war die Grundlage für mein ganzes Leben und mein ganzes Wirken und meine ganze Verkündigung. Damals habe ich gelernt, frei zu sprechen. Wisst ihr warum? Wenn du der Jungschar ein Manuskript hast, kriegst du Probleme mit der Haftpflichtversicherung. Denn in dem Augenblick, wo du einmal so guckst, gibt es da schon einen Toten. Und insofern wusste ich genau, Jungschar kann man nur halten wie ein Löwendompteur. Du musst alles in den Augen behalten, sonst passiert was. Insofern lasst es euch von einem Bruder sagen, der schon ein paar Jahrzehnte unterwegs ist. Es ist so super, wenn du sehen kannst, wie Gott durch dich segnet. Da ist alle Mühe mit einem Schlag vergessen. Erst am jüngsten Tag wirst du merken, was Gott durch dich gewirkt hat. Und dann weiß ich jetzt schon, was du sagst, obwohl wir uns erst ein paar Tage kennen. Wisst ihr, was ihr sagen werdet? Und damit dürft ihr in die Pause. Wenn ich das gewusst hätte damals, dass sich aus der Perspektive des Himmels alles als sinnvoll erweist, irgendwie miteinander verbunden und alles einen guten Sinn hat, wenn ich gewusst hätte, dass meine mühselige Jungscharbeit am Schluss dann doch einen auf die Spur brachte und der plötzlich dann so segensreich wirkt, dass ich ohne es zu merken zwar nur einen Jungscharler bekehrt habe, aber mit dem einen Jungscharler plötzlich tausende Menschen erreicht habe, ohne es je gesehen zu haben. Hätte ich das gewusst, hätte ich völlig anders gelebt. Da würde jetzt der schwäbische Prediger sagen, Äbe. Gehet hin und tut das Gleiche. Dankeschön. 10 Minuten Pause.